So, guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, mein Mikro lässt mich nicht im Stich. Bisschen mehr. Hallo? Hallo? So? Hallo? Oh, jetzt zieht's schon. Meinst du, es geht, oder? Ja, so passt es doch, ne? Ja, schön, dass wir so zahlreich sind. Ihr seht, wir sitzen an Kleingruppentischen. Das heißt, es ist nicht der typische Gottesdienst, wo ihr euch die ganze Zeit entspannt zurücklehnt und mir zuhört und nichts machen müsst. Ich werde ganz kurz was erzählen zu einem Bibeltext, den wir auch gemeinsam durchgehen. Und danach seid ihr eingeladen, die Fragen, die ich so, während ich spreche, aufwerfe oder die auch auf dem Zettel stehen, zu diskutieren, zu beantworten. Ihr könnt die euch aussuchen, in welcher Reihenfolge, ob ihr manche auslassen wollt und so weiter. Das überlasse ich alles euch. Genau. Heute geht es um die Apostelgeschichte. Das ist ein Buch in der Bibel im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und vorher sind ja die vier Evangelien, das sind Augenzeugenberichte von Leuten, die mit Jesus unterwegs waren und die von Jesus in live sozusagen berichtet haben. Dann kehrt Jesus irgendwann in den Himmel zurück, schenkt uns seinen Heiligen Geist und schickt seine 12 oder dann ja nachgewählt 12 Jünger als Apostel durch die Gegend, um seine Botschaft zu verkünden. Einer von diesen Aposteln, die er auf die Reise schickt, um sein Evangelium zu verkünden, heißt Paulus. Und um den soll es heute gehen. Der ist nämlich unterwegs rund um das Mittelmeer. Und ich habe mich gefragt, ja, wer ist eigentlich dieser Paulus? Was sollte man über den wissen? Und das Spannende ist eigentlich, dass er sich in vielen Büchern der Bibel selber vorstellt. Ganz am Anfang des Römerbriefes verteilt er eigentlich so seine Visitenkarte. Also wer mag, kann mal Römer 1, die Verse 1 bis 7 aufschlagen. Und ich verteile euch mal meine Visitenkarte, die ich auf Basis dieser Informationen so zusammengefasst habe. Von dem, was ich denke, wer Paulus so ist, was er so auf seine Visitenkarte geschrieben hätte. Ich weiß nicht, ob ihr dieses altmodische Format noch kennt, aber ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil man dann nämlich sofort sieht, was macht die Person eigentlich, wie heißt die Person, wer ist das und so weiter. Aufmerksame Menschen haben auch festgestellt, dass auf der Rückseite dieser Fragen auch eine Landkarte ist. Die könnt ihr gleich während der Apostelgeschichte verfolgen. Genau, also Paulus stellt sich da im Römerbrief als Sklave oder je nach Übersetzung auch als Knecht Jesu Christi vor. Und er sagt, er ist von Christus berufen zum Apostel. Das ist so ein bisschen seine Zusammenfassung. Wer ist er? Also er sieht sich irgendwie als Kind Gottes, als Sklave Gottes und er ist berufen, das Evangelium zu verkünden. Vielleicht hast du dieses sperrige Wort Evangelium noch nie gehört. Ich finde, das kann man gut in diesen vier Symbolen zusammenfassen. Also einmal das Herz. Wir sind alle von Gott geliebt. Wir sind Gottes Kinder. Gott hat uns erschaffen, wie wir sind. Er hat uns Gaben gegeben und er liebt uns. Das zweite Symbol, das X, steht für unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Also wir sind alle irgendwie schuldig geworden. Wir machen Fehler und das trennt uns von Gott. Aber Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat den Weg zu Gott wieder frei gemacht. Deswegen das Kreuz. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Was ist deine Entscheidung? Entscheidest du dich, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen, diese Errettung, oder ja, entscheidest du dich sozusagen dagegen oder ist es dir einfach egal? Deswegen das Fragezeichen. Und für diese Nachricht läuft Paulus durch die Gegend, er fährt mit Schiffen rum, er lernt Leute kennen und überall, wo er ist, erzählt er eigentlich das Evangelium. Genauso, wie er das auch in unserer Stelle heute tut. Das ist die Apostelgeschichte. 16 Verse, wo sind die hier? 6 bis 15, beziehungsweise eigentlich eher 7 bis 15. Also Apostelgeschichte 16 ab dem Vers 6. Und ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Auf euren Tischen liegen ja auch Bibeln, da könnt ihr gerne mitlesen. Wie gesagt, hinten auf dem Zettel, wo die Fragen stehen, ist auch eine kleine Landkarte. Als gute Erdkundelehrerin konnte ich mir das nicht verkneifen. Wer mal gucken wollte, wo Paulus sich so rumgetrieben hat, kann das gerne damit verfolgen. 16,6. Genau. Bei mir steht die Überschrift, Paulus hat eine Vision. Ein Mazedonier bittet ihn, in sein Land zu kommen. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Schabbat war. Am Schabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen, mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, die hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Genau, das ist unser Abschnitt heute. Genau, ich werde jetzt nochmal meine Beobachtungen zusammenfassen. Also erstmal fällt auf, es ist oft in Wir-Form geschrieben, also Paulus ist nicht alleine unterwegs. Wir sehen in dem Abschnitt vorher, dass Timotheus ihn jetzt begleitet und sozusagen das Apostel-Business von ihm lernt. Und wenig später ist in meiner Bibel auch ein Verweis, dass Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, auch mit von der Partie ist. Genau. Und diese Truppe, wir wissen nicht, wer da noch dabei ist, aber auf jeden Fall ist Paulus nicht alleine, die ziehen durch das Gebiet, was heute so zentrale Türkei ist. Das könnt ihr, wie gesagt, hinten auf der Karte noch nachverfolgen. Und sie laufen so umher und es gibt zweimal den Verweis, dass sie irgendwo hinwollen, aber der Heilige Geist verhindert das. Also er sagt irgendwie, nee, da geht ihr nicht hin oder da sollt ihr gerade nicht hingehen, aber davon lassen die sich gar nicht beirren, sondern sie gehen einfach weiter und landen dann irgendwann in Troas. Und da ist ja interessant, dass der Heilige Geist da offensichtlich nicht sagt, geht da nicht hin oder bleibt hier nicht oder zieht weg, sondern der Heilige Geist macht erstmal gar nichts. Das scheint wohl seinem Willen oder seinen Plänen zu entsprechen, sonst würde er das ja verhindern. Und in Troas, stand ja auch im Text, ist eine Hafenstadt. Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten, wo man alles hinfahren könnte. Also man könnte mit dem Schiff irgendwo hinfahren, man könnte wieder zurückgehen und so weiter. Und dann greift Gott sozusagen ein und ruft Paulus im Traum nach Mazedonien und gibt ihm quasi direkt das Mandat, geh jetzt sofort nach Mazedonien. Und Paulus und seine Truppe gehorchen und machen das. Genau, sie kommen dann weiter ins Landesinnere, aber ich finde es auffällig, dass sie nicht einfach nur wild umherirren, sondern sie gehen wirklich bewusst raus und suchen Kontakte und suchen insbesondere Leute, die auch schon vom jüdischen Glauben wissen. Deswegen suchen sie auch diese Gebetsstätte auf und sie unterhalten sich dort. Und ich glaube nicht, dass sie da über das Wetter oder das letzte Fußballspiel sprechen, sondern die verkünden denen direkt das Evangelium und Lydia und ihre Familie bekehren sich, lassen sich taufen. Und somit fährt Paulus da direkt einen Erfolg ein. Also das, wozu er berufen ist, dieses Evangelium zu verkünden und Leute zu Jüngern zu machen, klappt sofort. Und wenn ich diese Geschichte so lese oder diesen Abschnitt, klingt das für mich sehr entspannt, mühelos. Paulus kriegt gesagt, geh da hin, geh da nicht hin, erzähl den Leuten von mir und zack, bekehren die sich und alles ist super. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, ob das in eurem Leben auch so läuft. Also in meinem Leben habe ich selten erlebt, dass Gott direkt gesagt hat, mach das nicht oder geh dahin. Aber Fakt ist, wenn Gott ruft, so wie er hier Paulus nach Mazedonien ruft, dann passiert auch was. Also Paulus wird nach Mazedonien gerufen und dann lässt Lydia sich bekehren, offensichtlich, weil Gott sie schon vorbereitet hat darauf, sein Wort zu erfahren. Interessant ist auch, Paulus weiß ganz genau, wer er ist und erkennt seinen Auftrag. Er erfüllt ihn ganz treu. Es steht nicht im Text, dass er irgendwie in Frage stellt, dass der Heilige Geist irgendwo ihn nicht haben will oder ihn irgendwo anders hinschickt. Er führt das einfach treu aus, was ihm aufgetragen ist. Und wer die Apostelgeschichte kennt, weiß, es läuft nicht immer so happy-clappy wie in dieser Geschichte. Also Paulus erleidet öfter Schiffbruch, er wird gesteinigt, überlebt diese Steinigung und steht einfach auf und macht weiter. Also lässt sich überhaupt nicht beirren. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass Paulus so klar weiß, wer er ist und was er zu tun hat. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was würde eigentlich auf meiner Visitenkarte stehen? Also wahrscheinlich irgendwie mein Name, ja, aber was ist mein Auftrag? Zu was hat Jesus mich denn berufen? Muss ich 2000 Jahre nach Paulus irgendwie Paulus 3000.0 sein und als Wanderpredigerin durch die Gegend laufen und das Evangelium verkünden? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, nicht jeder muss Wanderprediger oder Wanderpredigerin sein. Es gibt unterschiedliche Gaben und auch unterschiedliche Arten der Verkündigung, wie man von Jesus erzählen kann. Aber die Frage ist ja, kenne ich eigentlich meine eigenen Gaben? Weiß ich, was ich kann? Weiß ich auch, was ich verkündigen soll von Jesus? Also kenne ich mich auch in der Bibel aus? Und wenn ich meine Gaben kenne, setze ich die dann auch ein, in dem Willen, wie Gott das eben möchte? Und ja, bin ich eigentlich von Gott zu irgendwas Bestimmtem berufen? Oder zu was beruft Gott eigentlich mich? Oder habe ich mich vielleicht auch manchmal selbst berufen und mir selber auferlegt, ich werde jetzt das und das tun, ich werde jetzt dieser Person was erzählen oder ich werde jetzt da und da hingehen und dann muss das klappen, dann will ich, dass die Leute sich alle bekehren und Jesus annehmen und dann ist alles super? Oder handle ich wirklich nach Gottes Auftrag? Also frage ich Gott eigentlich, was er will? Beruft Gott mich irgendwo hin oder berufe ich mich vielleicht sogar selber? Und ich glaube auch, wenn Erfolge nicht sofort sichtbar sind, wie jetzt hier in diesem Abschnitt, Gott sieht das, was du tust und Gott weiß, was du tust. Auch wenn du jetzt aus eigener Motivation Leuten irgendwie versuchst, den Glauben näher zu bringen und ein bisschen übers Knie zu brechen, vielleicht kann Gott daraus trotzdem was machen, aber eigentlich wäre ja der Idealfall, wir bekommen einen Auftrag, erfüllen den und sehen dann auch Erfolge oder merken, das funktioniert. Allgemein, dieses Wort Berufung ist auch ein großes Thema in der Bibel, aber auch ja, für Nichtchristen vielleicht. Warum sind wir hier auf dieser Erde? Was sollen wir eigentlich hier? Und das sind für mich drei Punkte. Wir sind einmal berufen, Kind zu sein, Kind Gottes zu sein. Das ist ja auch der erste Punkt dieses Evangeliums mit diesem Herzsymbol. Wir dürfen einfach Kinder sein, wir dürfen uns von Gott führen lassen, wir dürfen zu ihm aber Vater sagen. Wir sind berufen zur Kindschaft oder zur Sohnschaft. Und wir müssen nicht irgendwie Knechte der Sünde sein, wir sind nicht gezwungen zu irgendwas, sondern wir dürfen einfach uns als Kind fallen lassen und lieben lassen von unserem Schöpfer und unserem Vater. Wenn wir das irgendwie angenommen haben, sind wir auch berufen, in die Welt zu gehen. In Matthäus 28, der Missionsbefehl ist ziemlich eindeutig, geht hinaus in die Welt und macht alle zu Jüngern. Aber die Frage ist, ja, die Welt ist ziemlich groß, wo genau soll ich hingehen? Und ich glaube, dass es Personen gibt, die noch einen sehr konkreten Auftrag bekommen, die eine bestimmte Zielgruppe aufs Herz gelegt bekommen und dann berufen sind, ein Waisenheim für Kinder zu gründen oder ja, vielleicht auch in die Mission zu gehen oder was auch immer. Also diese Aufträge können sehr unterschiedlich sein, aber das heißt jetzt nicht, wenn du noch nie so einen konkreten Auftrag bekommen hast, geh dahin, dass du irgendwie ein schlechter Christ bist oder so. Wir haben generell, sollen wir Rede und Antwort stehen können über unseren Glauben, was wir hier in der Gemeinde tun, was wir ja, von Jesus denken und so weiter. Und dazu können wir alle Stellung beziehen oder sollten wir das zumindest Stellung beziehen. Aber auch wenn dieser Missionsbefehl sehr allgemein formuliert ist, möchte ich dich eigentlich dazu einladen, dass du Gott fragst, wo sollst du hingehen, mit wem sollst du hingehen, ja, wie sollst du das umsetzen oder vielleicht auch wann, in welchem Zeitraum. Und die Frage ist ja, selbst wenn wir Gott direkt hören würden, würden wir dann reagieren? Also würden wir gehorchen, wenn wir Gott zum Beispiel durch einen brennenden Dornbusch sprechen hören würden? würden wir sofort sagen, jawohl, Gott, auf jeden Fall, das werde ich tun. Ich gehe sofort los. Und wenn Gott ruft, wie reagieren wir? Also gehorchen wir in dem Sinne, dass wir sagen, ja, sofort gehe ich los? Oder ist das eher so ein, ja, ich mache mich mal auf den Weg, ich überlege mir das mal. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie Maria reagiert auf die Nachricht, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird und so weiter, obwohl sie ja noch nie Sex hatte. Und Maria sagt, ich bin deine Magd, mach mit mir, was du willst. Und das ist eigentlich die Reaktion, die ich mir wünschen würde, wenn Gott mir einen Auftrag erteilt. Aber vielleicht weiß ich ja gar nicht, was mein Auftrag ist oder ja, ob der jemals in dem Sinne kommt. Auffällig an dieser Geschichte aus der Apostelgeschichte finde ich aber, dass Paulus immer unterwegs ist mit seiner Gruppe. Also er bleibt nie stehen, er ist immer irgendwie am Bewegen, er probiert sozusagen aus, dahin zu gehen und dann sagt Gott, nein, da nicht hin, dann geht er weiter. Dann kriegt er wieder gesagt, nein, hier nicht hin, aber er läuft weiter, lässt sich davon nicht beirren. Und ich finde, das kann man gut in diesem frommen Satz, nur ein fahrendes Auto kann Gott lenken, zusammenfassen. Also wenn wir irgendwie unterwegs sind, wird Gott uns schon zeigen, wo wir hin sollen und er wird vielleicht auch verhindern, dass wir irgendwo hinkommen oder vielleicht auch sagen, nee, lass das besser. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott uns führt und uns auch Dinge zeigt, ja, wie er durch uns handeln möchte oder wozu er uns beruft. Und insgesamt, wenn ich diesen Text so rückblickend angucke, denke ich, wenn Gott ruft, dann hat er auch einen Auftrag für uns, den wir erfüllen können mit den Gaben, die wir haben und wir sollen den auch erfüllen. Und wenn Gott uns ruft, dann segnet er auch unsere Mühen, also auch all die Wege, die wir vielleicht umsonst gehen in unseren Augen oder all die Gespräche, die wir führen, wo wir denken, ja, das war jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Aber ich bin überzeugt, dass wenn Gott ruft, dann lenkt er dich auch und hilft dir auch, diese Mission zu erfüllen, die er dir aufträgt. Und wenn Gott dich zu etwas beruft, dann schenkt er dir auch eine Vision, er schenkt dir die Ausdauer, das durchzuhalten, er schenkt dir die Ressourcen, die du dazu brauchst, weil es seine Mission eigentlich ist. Gott ist allmächtig, der hat alle Ressourcen dieser Welt, für ihn ist nichts unmöglich. Also wenn er dich ruft, ist das auf jeden Fall machbar. Deshalb ist für mich, auch wenn ich den Missionsbefehl so lese, nicht die Frage, ja, wenn Gott mich irgendwann mal vielleicht ruft zu irgendwann irgendwas, sondern für mich ist eher die Frage, wann Gott ruft Gott mich und zu was? Mit wem? Was ist deine Berufung? Und wenn Gott dich ruft, hörst du diese Berufung überhaupt? Oder hörst du vielleicht lieber auf Netflix oder die nächste Sprachnachricht? Wie reagierst du auf deinen Auftrag? Ja, und all diese Fragen und Gedanken dürft ihr gleich in den Gruppen diskutieren, euch austauschen, was ihr dazu denkt. Auf den Zetteln findet ihr Inspiration dafür und ich würde mich dann irgendwann melden zu noch einem gemeinsamen Gebet. Ihr könnt euch am Ende noch ein Gebet austauschen und dann bete ich irgendwann hier einfach laut.
Eigentlich
20 Minuten ungefähr, ja. Also du wirst merken, wenn ich die Aufmerksamkeit zu mir ziehe. Genau, ich bete noch kurz und dann könnt ihr euch austauschen. Ja, Vater, ich danke dir für diese Textstelle und wie du Paulus geführt hast und dass wir das heute 2000 Jahre später immer noch lesen dürfen und dass es für uns immer noch inspirierend sein kann. Ich bitte dich jetzt einfach um guten Austausch, segne du die Gedanken und die Gespräche, sei du einfach mitten unter uns. Amen. Genau, stellt euch gerne nochmal den Leuten an eurem Tisch vor, wenn da irgendwelche Gesichter sitzen, die ihr noch nicht kennt.